NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Dezember 1949. Die Niederlande übergeben die Souveränität an Indonesien.
Es ist ein aussichtsloser Kampf. Als der niederländische Admiral Karel Doorman am frühen Abend des 27. Februar 1942 den Befehl gibt:
Alle Schiffe folgen mir.
Ist die Schlacht in der Javasee so gut wie verloren. Seit Ende 1941 besetzen japanische Truppen Insel für Insel des indonesischen Archipels. Jetzt nimmt die kaiserliche Flotte Kurs auf Java mit der Hauptstadt Batavia. Die Alliierten können der japanischen Übermacht nichts entgegensetzen. Der niederländische Admiral Doorman und 343 Marinesoldaten sterben beim Untergang ihres Schiffes an jenem Schicksalstag im Februar 1942 in der Javasee. Es ist die bis dahin größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges mit insgesamt fast 1000 Toten. Wenige Tage nach der Niederlage landen die Japaner auf Java und übernehmen nach und nach die Kontrolle über das ganze Land. Damit endet nach mehr als 300 Jahren die niederländische Kolonialherrschaft über Niederländisch-Ostindien. Vorerst.
Man muss sich vorstellen, dass die Japaner, die niederländischen Soldaten, aber auch alle niederländischen Bürger in Lagern weggeschlossen haben.
Sagt der gebürtige Niederländer Vincent Hauben. Er ist Professor für südostasiatische Geschichte und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Weil sie versuchten, jegliche westliche Präsenz aus der indonesischen Gesellschaft zu entfernen.
Die Niederländer haben immer gedacht, dass sie die natürlichen Herrscher über ihre Kolonie seien.
Adrian Vickers ist Professor für Kulturgeschichte Indonesiens an der Universität Sydney, Australien.
Und auf einmal war dieses Bild zerstört. Und die Indonesier konnten sehen, dass die Holländer erniedrigt worden waren. Und nicht nur einfach von einem anderen Land, sondern von einer asiatischen Macht.
Die Japaner wollten ihr eigenes Reich schaffen in Asien und auch sie haben draufgesetzt, um einheimische Anführer für ihre Zwecke zu mobilisieren.
Unter den einheimischen Führern, die von den Japanern gefördert werden, ist Sukarno, ein überzeugter Nationalist. Er kämpft schon seit Mitte der 1920er Jahre für die Unabhängigkeit und ist im gesamten Archipel bekannt.
Sie holten Sukarno und andere Führer wie Mohammed Hatta aus dem Exil und setzten sie in der Verwaltung ein unter japanischer Führung.
Am Anfang waren die Indonesier sehr hoffnungsvoll, dass sie befreit waren von der niederländischen Kolonialmacht.
Die Japaner ließen zu, dass sie sich organisierten, zum Beispiel in intellektuellen Zirkeln, in Studentenclubs, was dann später eine Basis für politische Gruppierungen wurde.
Die Begeisterung ist anfangs so groß, dass die Indonesier sogar Spenden für den Krieg der Japaner gegen die Alliierten. Wenn es sein muss, auch ihren Goldschmuck.
Japan war vor allem an den Ressourcen Indonesiens interessiert und war nicht sehr rücksichtsvoll der Bevölkerung gegenüber.
Die Japaner hatten Unabhängigkeit versprochen, aber zu viel Macht sollten die Indonesier wiederum auch nicht bekommen.
Und Sukarno ist wohl am weitesten mit den Japanern mitgegangen. Also er hat unter anderem für die Arbeitsdienste Werbung gemacht, eine Art von Zwangsarbeit. Und viele sind dabei umgekommen. Dieses Verlangen nach Unabhängigkeit hat dann einen weiteren Schub bekommen.
Seit Ende des 16. Jahrhunderts sind die Holländer im Gebiet des heutigen Indonesiens. Die Vereinigte Ostindische Kompanie verdrängt dort Anfang des 17. Jahrhunderts erfolgreich die Portugiesen aus dem Gewürzhandel. Die Kompanie errichtet ein Monopol und bringt den Niederlanden viele Jahre Wohlstand. Ende des 18. Jahrhunderts ist die Handelsgesellschaft bankrott. Der niederländische Staat übernimmt die Besitzungen und wird Kolonialmacht.
Allmählich im Laufe des 19. Jahrhunderts folgten dann territoriale Expansionen, vor allem auf der Insel Java und auf der Insel Sumatra.
So what that means is,
das bedeutete auch, dass ein Teil des Landes direkt regiert wurde und ein anderer Teil indirekt.
Man hat Verträge mit einheimischen Fürsten und Regionaloberhäupter abgeschlossen. Die wurden bezahlt, ihre Ämter wurden dann vererbbar. Und solche Dinge haben sie dazu veranlasst, mit den Niederländern zu kooperieren.
Denn es ist unmöglich, auf Dauer nur mit militärischen Mitteln zu herrschen.
Kooperation, wenn möglich, aber Gewalt, wenn nötig. Das heißt, man hat dann auch nicht dafür zurückgeschreckt, Militärmittel einzusetzen, um bestimmte Regionen zu unterwerfen.
Seit Beginn der niederländischen Kolonialherrschaft gibt es Widerstand.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat das vor allem mit kolonialen Steuern zu tun. Und erst im 20. Jahrhundert sehen wir antikolonialen Widerstand aufgrund von Nationalismus entstehen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man angefangen, westliche Bildung für die einheimische Elite anzubieten. Also man wollte eine Schicht von kooperativen, gut ausgebildeten Einheimischen heranzüchten. Mit dieser westlichen Bildung kamen natürlich die Ideen über Nationalismus erst zum Vorschein.
So the first real nationalist movement was one called Sarekat Islam.
Die erste größere Nationalbewegung war dann die Islamische Union. Aus dieser Bewegung entstanden dann wieder verschiedene Gruppen, die die Idee einer nationalen Sprache verkündeten und Strategien für Kultur und Politik, die in Richtung Unabhängigkeit führen sollten.
Strategies by which they would work towards independence.
Man dachte, durch die westliche Bildung eine pro-westliche Elite auszubilden, aber die Elite wurden quasi durch diese moderne Sicht die Augen geöffnet für ihre eigene Kolonisierung.
Schon Anfang der 1920er Jahre verwendet die neu gegründete Kommunistische Partei zum ersten Mal das Wort Indonesien. Eine gemeinsame Sprache gibt es in der Region noch nicht. Rund 17.000 Inseln, etwa 200 verschiedene Ethnien mit eigener Geschichte und Kultur.
Die Holländer warben dafür, Malaiisch zu sprechen. Es ist die Basis dessen, was heute Indonesisch ist.
Das war eine Amtssprache in den Niederlanden, Indien. Und die Indonesier haben dann auch diese Sprache, diese Kontaktsprache als Ausdrucksmittel von nationalistischen Gedanken aufgegriffen.
Von sich reden machen bald zwei junge Studenten namens Sukarno und Hatta.
Sukarno war praktisch ein Ziehsohn des Anführers der Islamischen Union und später dann Anführer einer Studentengruppe, was die Basis war für die erste weltliche nationalistische Partei, die sich nicht auf dem Islam gründete, also eine rein politische Partei.
Sukarno studierte an der Technischen Universität von Bandung für Ingenieurswesen. Und hat er aber an der Universität Rotterdam, hat er Wirtschaftswissenschaften studiert und er ist eigentlich der wichtige intellektuelle Vater des Nationalismus, das sich nicht auf Religion gründet.
Sukarno wird zur Identifikationsfigur. Wie kaum ein anderer taugt er als Vorbild für die nationale Einheit. Sukarnos Vater stammt aus Java, seine Mutter ist Balinesin. Gemeinsam mit Mohamed Hatta, der aus Sumatra kommt, gründet Sukarno 1927 die Nationalpartei Indonesiens. Sukarno und Hatta träumen von Merdeka, von Freiheit. Dafür werden sie mehrfach von der Kolonialregierung verurteilt und verbannt. Ihre Ideen machen Schlagzeilen.
Und das inspirierte andere, sich der Bewegung anzuschließen.
Anfänglich reagiert die niederländische Kolonialmacht eher zurückhaltend auf den wachsenden Nationalismus.
Man meinte, kooperative Nationalisten ködern zu können, aber dann radikalisierte sich diese Bewegung und dann haben die Holländer eine systematische Repression angefangen.
Wenn mehr als 5 Leute zusammenkamen, galt das als Verschwörung. Und die Leute konnten einfach ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie keine Genehmigung vorweisen konnten.
Als der Zweite Weltkrieg beginnt, werden die japanischen Invasoren in Indonesien deshalb begeistert empfangen. Doch am Ende wird nur eine repressive Kolonialmacht gegen eine andere ausgetauscht. Nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki kapituliert Japan am 15. August 1945. Damit endet auch die japanische Besatzung Indonesiens.
Am 17. August, also 2 Tage nach der japanischen Kapitulation, haben Sukarno und Hatta die indonesische Unabhängigkeit erklärt. Sie haben dabei Gebrauch gemacht, sozusagen von einem kritischen Zeitfenster, weil in dem Moment mussten die Japaner lediglich zusehen, sie konnten nicht mehr agieren, eingreifen und die Alliierten waren aber nicht vor Ort. Und dieses Zeitfenster wurde dann genutzt, einen eigenen Staat aufzubauen und gleichzeitig internationale Anerkennung für diese Unabhängigkeitserklärung zu gewinnen.
Sukarno wird der erste Präsident der unabhängigen Republik Indonesien, Hatta sein Stellvertreter. Noch während der japanischen Besatzung hatten sich Vertreter aus allen Regionen getroffen und entschieden, wie ihr unabhängiges Indonesien aussehen soll.
Die einheilige Meinung war eine Einheitsstaat, eine Sprache. Auch die Staatsgrenzen sollten die vom Kolonialstaat entsprechen.
And initially
dann lag die Kontrolle Indonesiens bei den Briten, die die Macht übernahmen, als die Japaner kapitulierten. Und die Briten haben es dann den Niederländern ermöglicht, nach Indonesien zurückzukehren.
Die Mehrheit der Bevölkerung hat diese Unabhängigkeit befürwortet. Das haben die Niederländer damals völlig unterschätzt.
Sie hatten überhaupt keine Vorstellung davon, wie stark diese Nationalbewegung tatsächlich war und wie viel Einfluss Sukarno hatte.
Die nach Unabhängigkeit strebenden Indonesier liefern sich mit den zurückgekehrten Niederländern erbitterte Kämpfe. Sie wollen ihre gerade gewonnene Freiheit nicht wieder aufgeben.
Diese Zeitspanne ist die sogenannte indonesische Revolution. Allerdings war es für die Niederländer absolut keine Revolution, sondern für sie waren es Polizeiaktionen gegen Aufständische.
Das war eigentlich ein Guerillakrieg.
Die Holländer kontrollierten zwar die Städte, aber sie kontrollierten nicht das Hinterland.
Es gab innerhalb der Indonesischen Republik einen kommunistischen Putschversuch, der wurde niedergeschlagen.
Und als das geschah, konnten Sukarno und Hatta zu den Niederländern sagen, eure Behauptung, wir seien Kommunisten, stimmt gar nicht. Und damit konnten sie sich auch die Unterstützung der USA sichern, sodass die Übergabe der Souveränität der Niederlande an Indonesien unvermeidlich war.
Ja, das geschah am 27. Dezember 1949. Es gab eine Rundtischkonferenz in Amsterdam. Vor Ort dann wurde diese Bedingungen der Souveränitätsübergabe ausgehandelt.
Die Niederländer weigerten sich hartnäckig nachzugeben und mussten praktisch dazu gezwungen werden.
Andererseits gab es auch indonesische Zugeständnisse. Also die Machtübergabe ging an einem föderalen Staatswesen, also keine Einheitsstaat, dass die niederländischen Unternehmen nach wie vor in Indonesien unbegrenzten Zugang hatten und so weiter und so fort.
Als sie dann einmal die Unabhängigkeit erlangt hatten, haben sie ihre Politik schnell geändert.
Am 17. August 1950 ist dann der Einheitsstaat Indonesien endgültig etabliert worden. Also das föderative Staatswesen wurde dann abgeschafft. Und Ende 1957 sind die niederländischen Großunternehmen in Indonesien nationalisiert worden.
Adrian Vickers, Kulturhistoriker von der Universität Sydney.
Ich denke, die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Indonesien sind heute ziemlich gut. Als ich in den 1970er Jahren meine Forschungen in Indonesien begann, konnte man noch sehr oft Menschen treffen, die an der Revolution teilgenommen hatten und gegen die Niederländer eingestellt waren.
Vincent Hauben, Historiker von der Humboldt-Universität Berlin.
Natürlich ist es so, dass die Zeitzeugen gestorben sind. Es gibt zwar die offizielle Geschichte und da gibt es natürlich einen antikolonialen Ton, auch um die Nation zu untermauern, aber so auf der persönlichen Ebene gehen die Indonesier ziemlich entspannt mit den Niederländern um.
Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Unterzeichnung der Souveränität Indonesiens durch die Niederlande am 27. Dezember 1949. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.